Liebe Geschwister und Freunde, herzlich begrüßt an diesem Sonntagmorgen. Ich möchte das Thema fortsetzen, biblische Ermunterungen für den Glaubensweg auf heilsgeschichtlicher Grundlage, das wir gestern Abend schon begonnen hatten. Zuvor noch ein Hinweis, wir haben da so einen kleinen Büchertisch aufgebaut und weil die Leute immer sagen, was gibt es Neues, möchte ich doch hinweisen, ein Buch ist allerdings neu. Das hatte ich vor einem halben Jahr hier noch nicht, da war es noch nicht geboren. Jesaja, Verkündiger von Gericht und Heil. Das betrifft die ersten 39 Kapitel. Dann kommt eine Zäsur. Mit Kapitel 40 beginnt etwas Neues. Wille Schirmacher hat mal eine Rechnung angestellt. Vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen. Jesaja hat 66 Kapitel. Die Bibel hat wie viele Bücher? 66. Und so wie in Jesaja 39 ein gewisser Abschluss erreicht ist vom ersten Teil, bevor dann Kapitel 40 eine neue Perspektive eröffnet wird, so haben wir ja 39 Bibelbücher vom Alten Testament. Und mit dem 40. Bibelbuch, Matthäus, beginnt etwas Neues. Und am Ende haben wir ja neuer Himmel, neue Erde in der Offenbarung am Schluss. Und so haben wir auch in den beiden letzten Kapiteln von Jesaja die Rede von neuer Himmel, neue Erde. 14,80 Euro, das liegt auf dem Büchertisch. Und wenn die nicht reichen, die ich dort habe, dann kann man das im evangelischen Buchhandel jederzeit bekommen. Erschienen im Paulus Verlag in Heilbronn. Biblische Ermunterung für den Glaubensweg auf heilsgeschichtlicher Grundlage. Das soll heißen, im Hintergrund stehen göttliche Taten. Ich habe begonnen gestern mit dem ersten Vers der Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Darin liegt schon eine Ermunterung für uns. Schöpfer Allmacht und Schöpfer Verantwortung. Er weiß sich verantwortlich für das, was er geschaffen hat. Er lässt es nie aus den Augen. Auch als die Geschöpfe den Weg der Sünde gegangen sind, Sünde und Tod sind zu allen durchgedrungen. Römer 5, Vers 12. Da hat Gott nicht gesagt, nun seht mal zu, wie er weiterkommt. Ihr seid ja selber schuld. Ich habe euch ja rechtzeitig gewarnt und euch die Gebote gegeben. So nicht. Sondern da hat er überlegt, nein, da hatte er längst vorher schon darüber nachgedacht, vor Grundlegung der Welt mit seinem Sohn. Wenn die Geschöpfe den Weg der Sünde gehen, bist du bereit, mein Sohn, als Lamm dich schlachten zu lassen. Woher weiß ich denn das so genau, dass der Vater mit dem Sohn vor Grundlegung der Welt über dieses Thema gesprochen hat? Ich war doch nicht dabei. Weil in 1. Petrus 1 geschrieben steht, Christus ist ersehen als Lamm vor Grundlegung der Welt. Damals wurde der Vorsatz der Äonen gefasst, Protesiston Aionon. Alles hat Vater und Sohn miteinander besprochen. 1. Mose 1, Vers 1. Dann schritten sie zur Tat, dann haben sie diese Schöpfung geschaffen. Das zweite gestern Abend war Gottes Tröstung, Jesaja 40, Vers 1. Ich bin gerade bei den Vorarbeiten und habe begonnen mit dem zweiten Teil von Jesaja. Das sind so 53 Abschnitte nach meiner Rechnung, nach meiner Gliederung. 53 Abschnitte, jeder Abschnitt zwei Arbeitstage, 106 Arbeitstage, ist doch wunderschön, wenn man noch was zu tun hat, der ältere Mensch, und nicht faul herumsitzen muss. Bei Jesaja 40 kommen natürlich dann auch wichtige Einleitungsfragen auf einen zu. Alle modernen Schreiber, Ausleger, wissenschaftlich gelehrte Herren sagen natürlich, das kann ja nur ein anderer Verfasser sein, das ist doch nicht der echte Jesaja. Sogar die Wuppertaler Studienbibel will sich dem nicht ganz verschließen. Und der Dieter Schneider hat geschrieben, Wuppertaler Studienbibel, ja, das ist schon Jesaja, der geistige Autor, was aber die Mitarbeit von Schülern nicht ausschließt. Also diese Quellenscheidungsmethoden sind für mich eine Rutschbahn, auf der geht es immer weiter runter. Andere sagen, das kann Jesaja ja nicht geschrieben haben. Aber das Lexikon zur Bibel von Rienecker im Erbrockers Verlag, das Lexikon zur Bibel, tritt ein für die Einheitlichkeit des Verfassers, ein Jesaja. Und sie sagt mit Recht, wenn Jesaja in Kapitel 39 auf das Jahr 586 vor Christus hingeblickt hat, ihr werdet nach Babylon weggeführt werden, kann er dann nicht auch auf das Jahr 538 blicken? Im Heiligen Geist, im Geist der Weissagung, also auf das Jahr 586 kann er blicken, aber 538, das ist dann schon zu viel Arbeit für den Geist, oder wie? Also das ist doch töricht und ironisch, bemerkt Franz Delitzsch, auf dessen alten Kommentar ich so gern zurückgreife, ironisch bemerkt Franz Delitzsch, dass also diese modernen Ausleger, die moderne Kritik, das sagte er 1879, da gab es auch schon eine moderne Kritik. Diese Leute wissen genau, wie weit ein Prophet schauen kann und wo er stehen muss, um so weit zu schauen. Er muss sich also durchaus in Babylon befinden, um darüber Aussagen machen zu können. So. Ich bleibe also bei der Einheitlichkeit des Verfassers, vor allen Dingen aus zwei Gründen. Erstens, ich will nicht klüger sein als Matthäus, Lukas, Johannes, Paulus, die bei Zitaten aus Jesaja, auch aus dem zweiten Teil, ich habe es genau nachgeprüft, auch aus dem zweiten Teil schlicht und einfach sagen, Jesaja sagt. Jesaja aber erkühnt sich und spricht. Und ich will nicht schlauer sein, ich will nicht sagen, ja, Paulus, Lukas, Johannes, ihr wart halt nicht auf unseren Universitäten, sonst hättest ihr es ja besser gewusst, dass ein Schüler 160 Jahre später sowas geschrieben hat. Und noch ein zweiter Grund, wenn der Heilige Geist in der Lage ist, dem Propheten Jesaja Dinge zu zeigen, vom ersten Kommen Jesu, vom zweiten Kommen Jesu, und das erste Kommen Jesu ist ja ca. 700 Jahre später gewesen als die Zeit des Auftretens des Jesaja. Wenn der Geist der Prophetie in der Lage ist, Dinge zu zeigen, die 700 Jahre später waren. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Diese messianischen Weissagungen. Kann er dann vielleicht auch Dinge zeigen, die 160 Jahre in der Zukunft liegen, wenn er Dinge zeigt, die 700 Jahre in der Zukunft liegen? Erstes Kommen und noch weiter hinaus, zweites Kommen und noch weiter hinaus, neuer Himmel, neue Erde. So, genug davon. Ich will mit dem Thema hier weiterfahren. Wir hatten also gestern gesehen, die Ermunterungen auf der Grundlage von 1. Mose 1,1. Gottes Schöpferallmacht, Gottes Verantwortung. Jesaja 40, Gottes Tröstung, tröstet mein Volk. Und diese Dinge dürfen wir ja auch auf uns beziehen, weil er uns nicht weniger liebt, als er Israel liebt. Drittens, Befreiung von Furcht. Immer wieder ertönt es in Jesaja 41, in Jesaja 43, bis hinüber natürlich ins Neue Testament. Fürchte dich nicht, denn ich. Viertens, die Wiederkunft Christi, seine Parousie. Der Herr Jesus vergleicht sie mit dem Blitz. Wir können ihn nicht vorausberechnen. Und doch sehen wir, wie dunkle Wolken sich ballen. Und wir sagen, da zieht ein Gewitter herauf. Aber wann genau der Blitz kommt und wo und welche Gestalt er hat, das kann vielleicht der klügste Meteorologe nicht voraussagen. Oder doch haben wir inzwischen so schlaue Computer, die uns sagen, in 3 Sekunden kommt da der Blitz und er wird genau diese Bahn haben. Ob sie das schaffen mit ihren Computern und Berechnungen 3 Sekunden, ich weiß es nicht, ich müsste mal einen fragen. Aber 10 Minuten im Voraus werden sie es bestimmt nicht sagen können. Also keine Berechnung der Wiederkunft Jesu Christi, der Blitz ist unberechenbar und doch sehen wir, die dunklen Wolken ballen sich und das ist ja heute auf allen Gebieten unserer Welt in enormem Ausmaß der Fall. Fünftens, ein unverderblicher Leib. Die herrlichen Worte in 1. Korinther 15, 42 bis 44. Aphtarsia, auf dieses Wort habe ich besonders hingewiesen. Der neue Leib ist gekennzeichnet nicht mehr durch Phtora, Verderblichkeit und Atimia, Unehre und Asthenia, Kraftlosigkeit. Es ist nicht ein Soma Psychikon, von der Seele gesteuert, mit der Seele aufs Engste zusammenhängend, sondern es ist ein Leib, der durch Aphtasia gekennzeichnet ist. Das Wort, sagt es gestern Abend, steht in Epheser 6, Vers 24. Es ist das letzte Wort im Epheserbrief. Unverderblichkeit. Unverderblich. Der jetzige Leib gleicht einer verderblichen Ware. Aber der neue Leib ist unverderblich. Ja, das heißt doch unvorstellbar für uns. Nach 1000 Jahren, da ist er noch nicht müde oder alt, und nach 1 Million Jahren ist er genauso frisch wie am Anfang. Der kann überhaupt nicht verderben. Ein Körper der Unverderblichkeit. Und dieses Wort steht auch am Schluss des Epheserbriefes. Das letzte Wort im Epheserbrief heißt Aphtasia. Da werden die gepriesen, die den Herrn Jesus lieben, in Unvergänglichkeit, Unverderblichkeit. Und Langenberg, der Ausleger, hat geschrieben, in der Auslegung des Epheserbriefes, die man in Hamburg in der Schriftenmission Langenberg neu aufgelegt hat, schön ausgestattet, Books on Demand, schöne große Schrift gemacht, wird dann aber auch teurer. Diejenigen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, beweisen damit, dass sie tatsächlich in das Unvergängliche eingedrungen sind. Ein sehr schöner Satz von Langenberg. So, jetzt möchte ich noch weitere Zusammenhänge zeigen. Und wir gehen mal in Epheser 4 hinein. In Epheser 4 ist die Rede von der Zurechtbringung der Heiligen. Epheser 4, Vers 12. Ein wichtiges Wort im Epheserbrief. Es hat auch Bruder Karl Geier stark beschäftigt. Damals schrieb er einen Aufsatz, die Vollausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Also Ermunterung, wenn ich spreche über das Thema biblische Ermunterungen, dann bedeutet Ermunterung ja zugleich auch immer Aufforderung. Aufforderung oder Ermahnung. Parakaleo, trösten, ermuntern, auffordern, ermahnen. Epheser 4, 12. Im Vers davor hat Paulus geschrieben, er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Nun kommt dieser Vers 12. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Was Gott also will, ist Dienst, Dienst, Dienst. Jeder von uns ist gemeint, wo er auf seine Weise Möglichkeiten hat. Und wenn einer nur noch auf dem Bett liegend beten könnte, das ist auch ein wichtiger Dienst. Dienst, Dienst, Dienst. Und dieser Dienst soll, wie ein ins Wasser geworfener Stein, immer weitere Kreise ziehen. Gott hat gewisse Leute mit gewissen Aufgaben beauftragt, die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die haben einen Dienst. Und dieser Dienst dieser Leute soll dazu dienen, dass sie wieder andere diensttauglich machen. Der Dienst Evangelisten, Hirten, Lehrer ist nicht Selbstzweck, sondern dient dazu, andere wieder auszurüsten zum Dienst, sodass der Dienst, Dienst, Dienst immer weitere Kreise zieht. Zurechtbringung der Heiligen. Wenn wir uns das griechische Wort da ansehen, katartismos, es gibt ein ähnliches Wort katartisis und das Verbum heißt katartizo, das heißt zurechtbringen, Zurechtbringung oder auch Vervollkommnung, Zubereitung, Zurüstung, Vollendung. Katartizo, das wird gebraucht vom Ausbessern der Netze, wo der Herr Jesus dort seine Jünger beruft in Matthäus 4, Vers 21. Die waren gerade dabei, ihre Netze in Ordnung zu bringen. Ausbessern, flicken, dass keine zu großen Löcher drin sind und die Fische gleich wieder rausschwimmen am anderen Ende des Netzes. Also in Ordnung bringen, etwas, was nicht in Ordnung ist. Der Ausdruck sei auch damals in der Medizin gebraucht worden für das Einrenken ausgerenkter Glieder. Ist doch mal in der Gemeinde Gottes was ausgerenkt, was wieder eingerenkt werden muss? Wir bedürfen alle der Zubereitung, ja der Zurechtbringung. Gott will immer zurechtbringen. So möchte ich es eigentlich am liebsten übersetzen. Zurüstung, Ausrüstung, Zurechtbringung der Heiligen. Es gibt ja in der katholischen Kirche und darüber hinaus völlig falsche Vorstellungen, was Heilige sind. Würdest du dich als einen Heiligen bezeichnen? Frag mal deine Frau, die Frau, den Mann. Bist du, bin ich ein Heiliger? Wenn wir dem Herrn Jesus übergeben und geweiht sind, ja. Heilig heißt ihm geweiht. Und Heilige sind keineswegs fehlerlose, vollkommene Leute mit einem Heiligenschein. Das wird ja hier gerade in diesem Vers widerlegt. Die Heiligen sind eben nicht fertig. Die Heiligen müssen eben ausgerüstet werden, zubereitet werden, zurechtgebracht. Da muss was eingerenkt werden, da muss was ausgebessert oder geflickt werden, weil da Fehler vorkommen. Und das will eben der Geist tun durch die Dienste, damit weitere Dienste geschehen. Dienst, Dienst, Dienst. Dazu sind wir da. Nicht zum Kritisieren oder zum Ausruhen in erster Linie. Wir dürfen auch mal ruhen, natürlich. Aber Hauptaufgabe seiner Gemeinde ist Dienst, Dienst, Dienst. Denn noch ist Gott nicht alles in allen. Und das geht auch nicht automatisch, sondern das geht nur durch Dienst, Dienst, Dienst. Und er soll immer weitere Kreise ziehen. Heilige sind nicht fertig, Heilige sind nicht vollkommen. Meine Definition für Heilige heißt etwa so: Heilige sind unfertige Gottgeweihte in der Schule des Heiligen Geistes. Unfertige Gottgeweihte. Ich brauche keine Heiligsprechung vom Papst oder Seligsprechung, auf sowas können wir gern verzichten. Wer uns heilig und selig spricht, ist der Herr, kein Mensch. Mag er noch so einen ehrenvollen Titel haben in Rom. Das brauchen wir überhaupt nicht, das können wir auch nicht anerkennen. Sondern der Herr ist es, der uns heilig spricht. Heilige sind Menschen, die sich dem Herrn übergeben haben, die sagen: Herr Jesus, du bist mein Heiland und mein Herr. Bitte trennen wir das nicht voneinander. Wir können nicht sagen: Heiland ja, Herr aber nicht. Wir können nicht Glauben und Glaubensgehorsam voneinander trennen. Paulus wurde dazu berufen, Glaubensgehorsam unter allen Nationen aufzurichten. Da sind wir gemeint, Glaubensgehorsam. Abraham war ein Mann des Glaubens, aber zugleich auch ein Mann des Gehorsams, wobei er natürlich auch Fehler gemacht hat. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Wir haben am Anfang und am Schluss des Römerbriefes den Begriff Gehorsam des Glaubens. Heilige sind nicht fertig. Erwarte von keinem Heiligen, dass er keine Fehler macht. Aber wir wollen natürlich keine Fehler machen. Wir möchten dem Herrn gefallen. Aber in der Schule des Heiligen Geistes, da passieren auch Fehler wie in jeder Schule. Sonst brauchte man die Schule ja gar nicht erst, wenn wir schon fehlerlos wären. Zurüstung, Ausrüstung, Einrenken, Ausbessern. Das Wort zurechtbringen, es kommt auch vor in 2. Korinther 13, in Vers 9 und 11. 2. Korinther 13, 9 und 11. Da heißt es also: Denn wir freuen uns, wenn wir schwach sind, ihr aber mächtig seid. Und um dieses beten wir auch, um eure Vervollkommnung oder Zurechtbringung. Und dann Vers 11, 2. Korinther 13, 11. Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden, und der Geist, der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Lasst euch zurechtbringen. Und dann ist man auch in der Lage, andere zurechtzubringen. Wenn wir von 2. Korinther 13, 11 ein bisschen weiterschlagen, kommen wir nach Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Wenn ich auf den Friedhof fahre mit dem Auto in diesem komischen kleinen Ort Tamm, wo ich wohne, nördlich von Stuttgart, Und wo unser Sohn Manfred begraben liegt, und da ist ja dann auf den Friedhöfen so bei den Parkplätzen ein Schild angebracht für den Geistlichen. Da habe ich gedacht, eigentlich dürfte ich doch dort parken, oder nicht? Habe ich nicht den Heiligen Geist empfangen? Aber so ist es wohl nicht gemeint von der Friedhofsverwaltung, dann lassen wir es halt. Ihr die Geistlichen, bringt einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut. Erst müssen wir selber zurechtgebracht werden, und das soll wieder dazu dienen, dass wir andere zurechtbringen können, aber bitte nicht von oben herab, sondern im Geiste der Sanftmut. Zurechtbringen, zurechtbringen, zurechtbringen. Dienen, dienen, dienen. Das wollen wir uns gesagt sein lassen von Epheser 4, Vers 12. Die Ermunterung zur Zurechtbringung der Heiligen. Siebtens, untadelige Gemeinde. Jetzt gehen wir von Epheser 4 nach Epheser 5, 27. Diesen Vers mag ich sehr. Er stellt uns etwas ganz Wunderbares vor Augen, das aber noch in der Zukunft liegt. Damit er, Christus, die Gemeinde, die Ekklesia, die Herausgerufene, sich selbst verherrlicht darstellte, hinstellte, vor Augen stellte, bereitstellte, zur Verfügung stellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und im Vers davor ist die Rede von der Heiligung und Reinigung durch das Wasserbad im Wort. Ja, wir sind ja hier nicht in einem Schwimmbad, das hier ist auch kein Hallenbad. Und doch ist es in gewissem Sinne ein Hallenbad heute früh, wenn wir das Wasserbad des Wortes nehmen. Das Wort hat viele Funktionen, vielerlei sagt die Bibel, was das Wort alles vermag. Es ist auch ein Schwert, es ist auch Trost und Balsam, aber das Wort ist auch ein Wasserbad. Und Sie haben vielleicht die Geschichte schon gehört von der lieben alten Frau, die immer treu in die Gemeinde ging und die Leute sagten, also Großmütterle, oder wie sie es ausgedrückt haben, du kannst doch gar nichts mehr behalten, du vergisst doch alles, kommst aber trotzdem. Ja, soll sie gesagt haben, wenn Wasser durch den Korb läuft, das bleibt auch nicht haften, aber der Korb wird gereinigt. Ach so, selbst wenn man also nicht alles behält oder gar nichts, der Korb wird gereinigt. Das Wasserbad des Wortes hat eine reinigende Funktion. Unsere Gedanken, Sinne, Gefühle, Fantasien werden gereinigt und bedürfen der Reinigung. Immer wieder durch Gottes Wort kommen wir in eine geheiligte Nüchternheit, kriegen wir gute Maßstäbe. Er reinigt fortwährend die Gemeinde durch das Wasserbad im Wort. Und in dieses Wasserbad im Wort hat der Herr, wenn ich das mal so ausdrücken darf, noch da ein Zusatzmittel hineingeträufelt. Das dient dann der Schönheit. Hier ist die Rede von dem Schönheitssinn Jesu Christi. Er möchte eine Gemeinde haben, die ohne Runzeln ist. Da geht es umgekehrt wie im natürlichen Leben. Erst hat man keine Runzeln, später kommen sie irgendwann. Und da müssen wir nicht so dumme Schönheitsoperationen machen lassen wie die Filmstars, oder? Ich denke, da stehen wir drüber. Aber in der Gemeinde Gottes geht es umgekehrt. Da sind die Runzeln da und die Flecken. Aber der Herr Jesus hat so ein wunderbares Fleckenentfernungsmittel und Runzelverjüngungskur in seinem Wasserbad des Wortes. Die Runzeln, die verschwinden und die sind einmal an seinem Tage nicht mehr da. Hier ist ja auch das Bild der Ehe gebraucht. Hier ist als Vergleich das Bild der Ehe gebraucht. Die Gemeinde, ist sie das Eheweib des Christus? Ist sie nicht vielmehr der Leib des Christus? Darf man singen von Braut und Bräutigam, wie wir es vorhin im Liede getan haben? Wir wollen da bitte nicht einseitig denken, weder in der einen noch in der anderen Richtung. Bruder Karl Geier hat das sehr fein gesagt. Er sagte dem Sinne nach so: Praktisch erbaulich darf sich jeder einzelne von uns bräutlich hingezogen fühlen zu dem Herrn, dem Bräutigam. Wie eine Braut sich sehnt nach dem Bräutigam, so dürfen wir uns sehnen nach ihm, praktisch erbaulich. Diesen Vergleich bringt ja Paulus hier, wie auch in 2. Korinther 11. Aber auf der prophetisch-heilsgeschichtlichen Linie geschaut, da gehört die Gemeinde ja doch wohl zu dem Mann, dem vollkommenen Mann, dem Christus. Und der Begriff Braut geht heilsgeschichtlich gesehen auf Israel, nicht nur im Alten Testament, sondern bis hinein in Offenbarung 21. Da kann man das ja auch nachlesen, Offenbarung 21, Vers 12 und die Verse drumherum. Ich will dir zeigen, das Weib des Lammes. Und wer kommt denn da? Die Gemeinde? Nein, das neue Jerusalem. Und da ist die Rede von den 12 Stämmen. Hat ja wohl was mit Israel zu tun. Also der Begriff geht heilsgeschichtlich auf Israel, aber praktisch erbaulich ist es nicht falsch. Und in dem Sinne kann man auch mal ein Lied singen, es harrt die Braut so lange schon. Und da wollen wir bitte nicht zu hart und streng urteilen, wie ich das auch schon gehört habe. Paulus selber bringt solche Vergleiche. Und der Herr Jesus hat einen gewissen Schönheitssinn, wenn hier schon das Bild von Mann und Frau gebraucht wird. Er will eine schöne Gemeinde. Die ist heute noch nicht so arg schön. Da gibt es so viele Auseinandersetzungen und da ist doch so manches Unschöne zu beklagen. Aber das Ende ist eine Gemeinde, die ist verherrlicht, die hat weder Flecken noch Runzel noch des Etwas. Sehen Sie, und da verliert dann auch die Botschaft von dem Richterstuhl des Christus ihre Schrecken. Manche haben das nicht so gern, dass in 2. Korinther 5, Vers 10 steht, wir müssen alle, eindeutig heißt das so, wir müssen alle vor dem Bema, vor dem Richterstuhl, vor der Richterbühne des Christus offenbar werden. Was das im Einzelnen bedeutet, erklärt uns ja 1. Korinther 3, 11 bis 15, dass die Werke im Feuer geprüft werden. Sind sie feuerbeständig oder nicht? Holz, Heu, Stroh vergeht, Holz, Gold, Silber, edle Metalle bleiben. Das wird im Feuer geprüft. Aber da geht es nur um Gotteskinder. Da geht es nicht um Seligkeit oder Verdammnis, wie unsere Brüder Kalkeier, Adolf Heller wieder und wieder und wieder betont haben. In 1. Korinther 3 geht es nur um Errettete, deren Werke werden geprüft vor dem Richterstuhl des Christus und was nichts taugt, verbrennt. Ich denke, dass da manche sich noch voreinander entschuldigen werden. Und dann wird keiner mehr hochmütig auf den anderen herabblicken, wenn alle Werke im Feuer geprüft sind. Manche haben da große Angst davor. Eine liebe Schwester sagte mir mal, die schon heimgegangen ist vor Jahren, sagte sie, ach, muss ich dann nochmal offenbar werden vor dem Richterstuhl des Christus? Ich habe doch meine Sünden bekannt, muss ich das dann noch einmal? Ach nein, der Adolf Heller pflegte zu sagen, was du hier aufdeckst, das bleibt zugedeckt. Für immer. Aber was du hier zudeckst, das wird aufgedeckt. Es wird aber nicht aufgedeckt vor der ganzen Welt, keine Sorge. Es wird aufgedeckt vor dem Sohn und vor dem Vater. Es gibt ja auch ein Offenbarwerden vor dem Vater. Römer 14, Vers 10. Heinrich Langenberg meint in seiner Auslegung, das sei ein und derselbe Vorgang. 2. Korinther 5, Vers 10 und Römer 14, Vers 10. Offenbar werden vor dem Richterstuhl des Christus, offenbar werden vor dem Richterstuhl des Vaters. Man kann es aber auch anders sehen. Und ich neige auch dazu, wie Bruder Geier, es für zwei getrennte Vorgänge zu halten. Und dieses Offenbarwerden, wenn wir Angst davor haben, oh nein, bitte nicht, dann denken wir typisch menschlich, dann denken wir typisch fleischlich. Wir tragen alle noch Masken, solange wir im Fleische sind. Oh, es darf doch nicht jeder alles von mir wissen. Zudecken, zudecken, nein, das darf der nicht wissen, das darf der nicht hören, das darf die nicht hören, das darf ich da nicht sagen. Das ist unsere typische menschliche Art der Maskierung. Und das fällt in der Herrlichkeit und in der Ewigkeit völlig ab von uns. Es ist ja nicht ein Offenbarwerden, dass nun jeder alles von dir wissen muss. Aber selbst wenn, diese Angst wird in der Herrlichkeit gar nicht mehr da sein. Denn der andere ist ja auch nicht viel besser. Und der andere wird bestimmt nicht sagen, das hätte ich aber von dir nicht erwartet, du enttäuscht mich bitter. Sondern der andere ist ganz schön still und ganz schön demütig. Alle sind ganz demütig. Keiner schaut auf den anderen herab bei jenem Offenbarwerden vor dem Richterstuhl des Christus. Und das hat der Herr eben dazu eingerichtet, damit dann am Ende die Gemeinde fleckenlos ist. Meinen Sie denn, die Gemeinde, wie sie heute ist, die kann der Herr morgen übermorgen dazu gebrauchen, Welt und Engel zu richten? Nach 1. Korinther 6, 2 und 3, da würden die, wenn ich das mal so menschlich ausdrücken darf, sich herzlich bedanken. Und da würden Welt und Engel sagen, ihr wollt uns richten. Was ist denn mit deiner eigenen Ehe? Was ist denn mit deiner eigenen Gemeinde? Und was war da in deinem Leben, was nicht in Ordnung ist? Ach so. Nein, mit der heutigen Gemeinde, die noch nicht voll zurechtgebracht ist, kann der Herr nicht Welt und Engel richten und all die großen Zukunftsaufgaben, alles ererben, mit ihm königlich herrschen. Sondern da bedarf es dringend, was auch Heinrich Langenberg immer betont, da bedarf es dringend dieses Offenbarwerden. Freu dich doch, wenn alles Negative mal endlich weggetan ist. Und dann hat der Christus eine vollkommene, strahlende Gemeinde, mit der er sich dann sehen lassen kann. Da gibt es dann das Offenbarwerden der Söhne Gottes vor der Schöpfung nach Römer 8. Untadelige Gemeinde. Und das Wort darstellen, hinstellen, zur Verfügung stellen, das bedeutet auch bereitstellen, zur Verfügung stellen. So wird es gebraucht in Römer 6, Vers 13 und Vers 16. Stellt eure Glieder der Heiligung zur Verfügung, bereitstellen, zur Verfügung stellen und nicht im Dienst der Sünde. Bereitstellen, zur Verfügung stellen. Also dieses Offenbarwerden vor dem Sohn und dann vor dem Vater, dieses Bereitstellen, dieses zur Verfügung stellen, das bedeutet dann auch, nun kann der Zukunftsdienst der Gemeinde Gottes beginnen. Nun ist sie so, dass Gott sie für diese großen Aufgaben vorbereiten kann. Auch 2. Korinther 4, Vers 14 spricht davon. 2. Korinther 4, Vers 14. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Da gibt es dann wohl auch ein Wiedersehen. Paulus sagt, mit euch Korinthern. Da wird er seine Korinther wiedererkennen als Korinther. Dann gibt es ein Wiedersehen. Da wird er nicht sagen, Entschuldigung, mit wem habe ich es hier zu tun? Ja, Paulus, wir sind doch die Korinther. Ach so, das wusste ich nicht. Nein, mit euch zusammen wird er uns vor sich zur Verfügung stellen. Das sind wunderbare, großartige Perspektiven. Achtens, wir hatten gestern Abend 5 Dinge. Schöpferallmacht, Tröstung, Befreiung von Furcht, Wiederkunft Christi, unverderblicher Leib. 6. Zurechtbringung der Heiligen. 7. Untadelige Gemeinde. 8. Zugang zu Gottes Fülle. Kolosser 2, 9 und 10. Das ist wieder so ein wunderbares Füllewort im wahrsten Sinne des Wortes. Da werden uns 2 ganz großartige Tatsachen vor uns hingestellt. Kolosser 2, 9 und 10. Ich liebe dieses Wort ganz besonders. Denn in ihm, Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. 2 wunderbare Tatsachen. Die erste Tatsache ist mal die, dass in Jesus Christus die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Und jetzt gehen wir einen Schritt zurück nach Kolosser 1. Da steht das nämlich auch. Als Christus am Kreuz hing, da war bei seinem Leiden und Sterben die ganze Fülle mitbeteiligt. Kolosser 1, 19, 20. Es gefiel der ganzen Fülle, oder es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, gemeint ist natürlich die Fülle Gottes, in ihm zu wohnen und durch ihn das All mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut des Kreuzes. Bei dieser Versöhnung des Alls, es steht nun mal da, manchen gefällt es nicht, aber es steht nun mal da, bei dieser Versöhnung des Alls, die am Kreuz geschehen ist, da war die ganze Fülle Gottes in dem Christus. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Ja, kann man fragen, wie passt das aber dazu, dass der Sohn gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind tiefe Geheimnisse, ich wage nicht, dass ich die erschöpfend auslegen oder ergründen könnte. Das kann niemand. Aber jedenfalls, so viel ist klar, wenn der Herr Jesus im Sinne von Psalm 22 gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann war er nicht von seiner Liebe verlassen. In seine Liebe blieb er eingeschlossen. Nie ist die Liebe des Vaters vom Sohne gewichen. Aber von jeder äußeren Hilfeleistung war er abgeschnitten. Insofern war er von einem helfenden Eingreifen verlassen. Wie es ja auch in Psalm 22 heißt, die Väter, die schrien und dann hast du sie errettet. Ich schreie und du hilfst mir nicht. Außerdem ist aber noch zu bedenken, er wurde zur Sünde gemacht, juristisch, nicht wesensmäßig. Wesensmäßig hat der Herr Jesus nie was mit Sünde zu tun, nicht im geringsten. Aber juristisch wurde ihm ja alles zugerechnet. Versöhnung heißt Tausch, Austausch. Und wenn manche sagen, Versöhnung, das wäre falsch übersetzt, dann muss ich mich dagegen streng zur Wehr setzen. Wenn man sagt, Katalasso und Katalagä, das hieße Neuordnung. Mit Versöhnung kann eine Neuordnung verbunden sein, natürlich. Aber Neuordnung an sich ist zu wenig, um Katalagä zum Ausdruck zu bringen. Das ist ein liebesmäßiger Akt, eine Versöhnung. Wenn zwei zerstrittene Eheleute sich wieder versöhnen, dann kann es ja schon zu einer Neuordnung des Wohnzimmers kommen, dass der Mann sagt, also gut, wir vertragen uns jetzt wieder. Und wenn du den Schrank unbedingt da haben willst, na gut, dann machen wir es. Und den Tisch, den willst du auch, na gut. Wir sind ja wieder lieb miteinander, na gut, also ich gebe nach, stell deinen Schrank dahin, stell das dahin, machen wir so, gut, Neuordnung. Aber Neuordnung an sich gibt niemals wieder Katalagä, Versöhnung, das hat etwas mit Liebe und mit dem Herzen zu tun. Neuordnung, jeder Tyrann dieser Erde will auch neu ordnen, Hitler wollte auch Europa neu ordnen. Nein, Katalagä ist mehr, denn dann hätten ja alle Brüder geirrt. Meine drei dicken griechisch-deutschen Wörterbücher, die ich im Schrank habe, Katalagä ist Versöhnung, ist Versöhnung. Setzen, damit man vielleicht bei Gegnern besser ankommt. Sonst hätte sich Ströter geirrt, Geier, Heller, Schumacher und wie sie alle heißen mögen. Die können alle nicht richtig Griechisch, das muss neu ordnen. Nein, ich finde in keinem Wörterbuch neu ordnen. Wohl Austausch, vertauschte Rollen, 2. Korinther 5. Aber das nebenbei. Zugang zu Gottes Fülle. Die ganze Fülle war in ihm, als er das All versöhnte. Das heißt, da war beteiligt die ganze Heiligkeit Gottes, die ganze Gerechtigkeit Gottes, die ganze Weisheit Gottes, das ganze Erbarmen und die ganze Liebe war am Kreuz dabei. Und das alles wohnt in dem Herrn Jesus, sodass er sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins, Johannes Evangelium. Das ist die eine wunderbare Wahrheit, in ihm wohnt die Fülle Gottes. Und die zweite Wahrheit, die geht nun uns an und die ist auch wunderbar. Wir haben Zugang zur Fülle. Wir sind zur Fülle gebracht in ihm. Da müsste es also in unserem geistlichen Leben nicht so armselig und jammervoll zugehen. Das sollte man uns irgendwie doch abspüren. Wir sind reiche Leute, reich gemacht in Christo Jesu. Wir haben Zugang zur ganzen Fülle Gottes. Alles steht uns offen. Du musst nur im Glauben nehmen, hinzutreten, nehmen. Es gibt ein Lied, das steht hier im Liederbuch nicht. Es ist aus dem Rettungsjubel entnommen. Bruder Geier hat es seinerzeit dem Liederbuch Lobgesänge der Gemeinde einverleibt unter 794. Sehnst du dich wohl nach der Fülle jener Gnade, die er gibt? Und in einer anderen Strophe heißt es, in ihm wohnt die Fülle Gottes und vollende dich im Sohn. Und im 4. Vers jenes Liedes heißt es dann, Herr, ich komme glaubend nehmend. Herr, ich komme glaubend nehmend. All das, was du mir da anbietest. Deiner Gnade Lieblichkeit. Meiner Sünden volle Sühnung. Zugang zu Gottes Fülle. 9. Vergeltung nach Werken. Jetzt gehen wir mal an den Schluss der Bibel. Vergeltung nach Werken, das klingt ja nicht gerade sehr ermunternd. Aber die Ermahnungen gehören auch dazu, zu der Ermunterung. Da steht doch ganz am Schluss der Bibel, ziemlich weit hinten, Offenbarung 22, Vers 12, siehe, ich komme schnell. Ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Da könnte man ja doch ein bisschen erschrecken und irre werden am Schluss der Bibel. Ach Herr, jetzt habe ich mich so gefreut, dass ich bei Paulus kennengelernt habe, die Rechtfertigung des Sünders, die Rettung ohne Werke, nicht aus Werken, allein durch Gnade. Und jetzt lese ich weiter in meiner Bibel und dann komme ich hinten an, dann geht's doch wieder nach den Werken. Haben denn doch diejenigen Recht, die uns weismachen wollen? Und solche Leute hat es immer gegeben. Christen der Tat müssen wir sein. Das klingt ja auch sehr gut. Christen der Tat. Fromme Reden, frommes Denken, Glaube, Liebe, Hoffnung, alles schön und gut. Aber tun musst du was als Christ. Das klingt ja sehr einleuchtend. Das ist aber einseitig. Das ist einseitig. Bei Paulus lernen wir ja ganz klar, wenn es um Rettung geht, die Rettung des Sünders, um Rechtfertigung, dass juristisch alles in Ordnung ist und wir haben Zugang zum Vater, die Sünde steht nicht mehr dazwischen, sie ist vergeben, ohne Werke, ohne Werke, ohne Werke. Epheser 2, Vers 8 bis 10 zum Beispiel und andere Stellen bei Paulus. Römer 3, umsonst gerecht. Ach Herr Jesus, und jetzt, wenn ich in deiner Bibel am Ende dann lese, dann ist doch wieder die Rede, du kommst, um einen jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Da müssen wir also bitte differenzieren. Ja, ich habe mich auch gefragt bei der Betrachtung von Offenbarung 22, ach Herr, ist hier die Rechtfertigungslehre nicht mehr gültig? Doch, sie ist gültig. Auch im letzten Kapitel der Bibel, wenn wir nämlich einige Verse weiterlesen, da steht das Wort umsonst. Wenn dürstet, der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das Heil in Jesus Christus umsonst. Hier steht also das Wort umsonst, genau wie in Römer 3, Vers 24, umsonst gerecht. Offenbarung 22, 17. Entspricht genau Römer 3, 24, umsonst. Die Rechtfertigungslehre bleibt voll und ganz bestehen. Aber, was uns in der ganzen Bibel immer wieder mit Ernst gesagt wird, unsere Werke sind nicht gleichgültig. Ich sprach ja schon vom Richterstuhl des Christus. Unsere Werke sind nicht gleichgültig. Viele von uns werden den Text kennen. Ich will ihn noch einmal lesen. 1. Korinther 3, 11 bis 15. 1. Korinther 3, 11 bis 15. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er im Feuer geoffenbart wird. Und das Werk eines jeden, wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen, bewähren, auf Echtheit prüfen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Also sogar im schlimmsten Fall heißt es, er selbst aber wird gerettet werden, weil er ja ein geretteter Sünder war. Nur um solche geht's hier. Nur solche sind hier angesprochen, nicht die Welt. Bei diesem Gericht vor dem Richterstuhl des Christus, bei diesem Offenbarwerden, bei diesem Zurechtrichten, bei diesem Zurechtbringen. Die Werke sind nicht gleichgültig. Bruder Geier hat immer gesagt, im Reiche Gottes gibt es wie in jedem Reiche Bürger und Herrscher. Und da kommt es allerdings auch auf unseren Wandel an, auf unser Leben an. Errettet werden wir umsonst, wenn wir im Glauben es nehmen, wenn wir den Herrn Jesus annehmen und wirklich Ja zu ihm sagen als Heiland und Herr. Herr, sei du mein Herr. Dir übergebe ich mein Leben. Es gibt auch Golgatha-Spaziergänger, das sind keine erretteten Menschen. Haben wir verbindlich unser Leben dem Herrn gegeben? Es gibt auch Golgatha-Spaziergänger, das sind keine Heiligen Gottes. Unter einem Golgatha-Spaziergänger stelle ich mir Menschen vor, die gibt es ja haufenweise, die so einmal oder zweimal im Jahr sich an das Kreuz erinnern, Karfreitag. Ach ja, ja, Herr ja, Jesus, du bist auch für mich gestorben, vielen Dank auch. Und im Übrigen leben sie ihr Leben. Der Herr ist nicht ihr Herr, sie machen, was sie wollen. Das ist doch kein erretteter Sünder. Ein Golgatha-Spaziergänger, das ist zu wenig. Verbindliche Übergabe, Herr, hier hast du mich. So wie ich bin, darf ich kommen, aber so wie ich bin, soll ich nicht bleiben. Er nimmt dich so, wie du bist, er liebt dich so, wie du bist. Das ist ja ein heute oft gehörter Satz, den kann man sehr böse missverstehen. Er liebt dich so, wie du bist, mach nur so weiter. Der Herr, der drückt beide Augen zu, der ist ja lieb und vergeben ist sein Handwerk. So nicht. Von Sünde und Gericht muss geredet werden, aber von zurechtbringendem Gericht. Gericht ist immer im Dienste der Zurechtbringung. Ich habe jetzt gelehrte Kommentare durchforscht von Jesaja und da fand ich bei einem gelehrten Professor, dass er sagte, der letzte Vers bei Jesaja verkündigt allerdings die ewigen Höllenstrafen. So, ja, der letzte Vers von Jesaja, der klingt gar nicht so erquickend, deshalb nehme ich den noch heute Vormittag nicht. Wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlöscht. Ähnliches ertönt ja bei Markus. Aber da hat der gelehrte Professor etwas übersehen. Also weil der letzte Vers von Jesaja so doch sehr traurig klingt, deshalb habe die Synagoge beim Vorlesen dieses Textes nach dem letzten Vers noch einmal den vorletzten vorgelesen. Also nach Jesaja 66, 24, da habe sie dann noch einmal vorgelesen den Vers davor. Es wird geschehen, Neumond für Neumond und Sabbat für Sabbat wird alles Fleisch kommen, um vor mir anzubeten, spricht Yahweh. Und sie werden dann hinausgehen, heißt es dann im letzten Vers von Jesaja, und sich die Leichen der Menschen ansehen, die mit mir gebrochen haben, denn ihr Wurm wird nicht sterben und das Feuer nicht verlöschen und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Das ist kein wunderbar herrliches Finale dieses großen herrlichen Propheten. Jesaja ist und bleibt ein Gerichtsverkündiger. Franz Delitzsch hat Jesaja 40 bis 66 in drei Teile eingeteilt. Immer 9 Kapitel und nochmal 9 und nochmal 9, gibt 27. Und immer am Ende von 9 Kapiteln heißt es, kein Friede den Gottlosen, kein Friede den Gottlosen. Der Wurm wird nicht sterben und das Feuer nicht erlöschen. Jesaja ist und bleibt ein Gerichtsverkündiger. Aber meint er denn da ewige Höllenstrafen als letzten Ausblick? Das kann ja wohl nicht gemeint sein am Ende dieses herrlichen Buches. Gerade aus Jesaja kann man das Zurechtbringende der Gerichte wunderbar erkennen. Gerade aus Jesaja, aber ich will nicht zu weit vom Thema abkommen. Wir waren also bei den Werken, die vor Gott nicht gleichgültig sind, auch in unserem Leben. Es geht alles durch Gericht, aber zurechtbringendes Gericht. Gericht ist immer ein zurechtbringendes Handeln. Wie sagte Heinrich Langenberg? Kein Heil ohne Gericht und kein Gericht ohne Heil. Diese Zuspitzung dürfen wir immer sehen. Und wir wissen ja wohl auch, dass Paulus weiter schaut als Johannes. Das ist nicht der letzte Ausblick, Offenbarung 22. Paulus schaut weiter. Er ist der größte Prophet mit der weitesten Schau, sagte Prediger Friedrich Malesser von Fulda seiner Zeit, der auch in Gnade und Herrlichkeit geschrieben hat zur Zeit von Karl Geyer und noch danach. Also Jesaja bleibt immer bei Gericht, aber immer ist es in seinen Augen etwas Zurechtbringendes. Vergeltung nach Werken. Unsere Werke sind nicht gleichgültig vor Gott. Es gibt Bürger und es gibt Herrscher im Reiche Gottes und da kommt es auch auf unseren Wandel an. Sind wir Kämpfer, sind wir Läufer oder sind wir Zuschauer? Da geht es nicht um die Frage der Rettung. Gerettet ist gerettet. Etwas vom allerersten, was ich von Adolf Heller gelernt habe als 19-Jähriger, der aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft heimkam, wie auch Wolfgang Kernchen damals, 1947. Etwas vom Ersten, was ich von Bruder Heller gelernt habe, war die lapidare, einfache Wahrheit, Kind bleibt Kind. Ist nicht schwer zu verstehen, oder? Kind bleibt Kind, wo eine wirkliche Neuzeugung stattgefunden hat. Durch den Glauben ergreife ich das Heil und empfange den Heiligen Geist. Nicht Golgatha-Spaziergänger, sondern Übergabe an den Herrn. Ich komme zu dir mit meiner ganzen Sündenschuld. Ich verdamme und verurteile mich selber und dann nehme ich dein Heil an. Wenn heute so wenig über Sünde geredet wird, das ist furchtbar schade, dann kann man nämlich auch den Freudenklang des Evangeliums gar nicht richtig hören. Wenn der Mensch so schon einigermaßen Gott gefällt, Gott ist ein lieber Freund, was soll denn die Botschaft von Rettung noch? Die wird ja langweilig, wenn ich sowieso Gottes Freund bin. Aber auf dem Hintergrund, siehe Epheser 2, wir waren tot in Übergehungen, Übertretungen und Sünden. Wir waren Feinde und Fremde. Wir waren ohne Hoffnung und ohne Gott und ohne Christus in der Welt, Epheser 2. Auf diesem Hintergrund, da kann dann die Botschaft der Rettung, da kann dann die ganze Barmherzigkeit Gottes wunderbar erstrahlen. Aber nicht, wenn ich sowieso schon ein Freund bin und Gott liebt mich so, wie ich bin, auch kannst du ruhig so bleiben, wie du bist. Du hast ein paar Makel, aber naja, das hat jeder. So geht es nicht. Sünde muss Sünde genannt werden und dann kann die Rettung auch als Rettung voll durchschlagen. Dann kann es zur Heilsfreude kommen. Die Werke sind nicht gleichgültig. Bruder Geier sagte, Bürger oder Herrscher, Kämpfer oder Zuschauer. 1. Korinther 9, Vers 24. Wir werden von Paulus ermahnt, dass wir nicht bloße Zuschauer sind, die sich auf der Zuschauertribüne im Stadion bequem machen. Und dann hat man einen wunderbaren Feldstecher, ein herrliches, genaues Fernglas und da können Sie die Läufer genau beobachten. Da sehen Sie genau, welche Fehler einer macht. Da, die, der Läufer, der, das wäre doch nie nötig gewesen, der hat da so in der Gegend rumgeguckt, statt dass er richtig läuft. Und der macht den Fehler. Gehören wir bitte nicht zu den Christen, die sich auf der Zuschauertribüne bequem machen, um die anderen zu kritisieren, sondern laufen sollen wir. Mir hat einmal ein junger Bruder irgendwo gesagt, seitdem ich begonnen habe, selber das Wort Gottes zu verkündigen, bin ich sehr vorsichtig geworden, andere zu kritisieren. Aha, der hat was gemerkt. Und wenn wir selber uns auch mal aus dem Fenster lehnen, wie man so sagt, wenn wir selber einen Einsatz leisten, etwas wagen, einen Dienst tun, dann macht man auch Fehler dabei. Aber ich kann doch nicht sagen, ich will Gottes Wort nicht mehr verkündigen, weil ich Fehler machen könnte. Die sind eben auch dabei. Aber Gott will Dienst, Dienst, Dienst. 1. Korinther 9, 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft so, dass er ihn erlangt. So hat ja dann Bruder Geier auch von der Preisrichterbühne des Christus gesprochen, in diesem Sinne von 1. Korinther 9. Da kann man einen Preis, einen Siegeskranz erlangen. Kämpfer oder Zuschauer und Kritisierer. Ich lese nirgendwo bei der Aufzählung der Gaben des Heiligen Geistes die Gabe der lieblosen Kritik. Das finde ich nicht in 1. Korinther 12 und 14 noch irgendwo anders. Diese Gabe finde ich nicht bei den Gnadengaben des Heiligen Geistes, wohl aber Demut, Sanftmut, Liebe, Freude, Friede. Und ein letztes will ich noch sagen, Neuschöpfung Gottes als letzte Ermunterung. Die vorletzte Ermunterung war Vergeltung nach Werken, Punkt 9. Das ist eine Ermahnung zugleich, unsere Werke sind nicht gleichgültig. 10. und letztens, Neuschöpfung Gottes. Wir hören ein ganz gewaltiges Wort, das ist ja nicht nur ein Wort, das ist ein Programm. In 21 Vers 5 im Buch der Offenbarung. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und dann will es mir vorkommen, als habe der große Gott bei sich gedacht, das glauben die mir ja nicht. Das ist so gewaltig. Alles neu, Himmel, Erde, alle Kreatur, das glauben die nicht. Da muss ich noch ein extra Ausrufezeichen dahinter setzen. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Gott belügt dich nicht, du kannst das wirklich glauben. So sehr demütigt sich der große Gott und kommt uns entgegen in unserem Kleinglauben, dass er extra noch sagt, ich lüge aber nicht, bitte nimm es doch an, gewiss und wahrhaftig. Siehe, ich mache alles neu. Dieses letzte Ziel ist eben vor allem durch den Apostel Paulus verkündigt. Ich mache alles neu, bis das Gott sein soll, alles in allen. 1. Korinther 15, 27. Das ganze All wird dem Sohne Gottes untergeordnet sein. Und dann wird auch der Sohn Gottes sich dem Vater unterordnen, auf das Gott sei alles in allen. Professor Streuter lebte von 1846 bis 1922 und er hat einmal ein Wort gesagt, das ich gerne zitiere, über Gott alles in allen. Nach seinem Tode erschien in den 20er Jahren ein Buch von Otto Riemann über die Wiederbringung aller Dinge, und dieser Otto Riemann, der schätzte Streuter sehr und hat damals geschrieben, ich habe das Buch zu Hause im Bücherschrank, Otto Riemann, es gibt es natürlich längst nicht mehr zu kaufen, ist klar, dieser Riemann schrieb, das Schönste und Größte, was je über die Ausdrücke Gott alles in allem gesagt worden ist, hat Streuter gesagt, nämlich, wie wird es rauschen, brausen, tönen, dröhnen, wenn einst alle Abgrundstiefen ausgefüllt sein werden von den lebendigen Wassern, die vom Throne Gottes und des Lammes ausgehen, wenn unter allen denkenden, fühlenden, erkennenden Geschöpfen kein einziges mehr in der Gottesferne ist, wenn alle Gedanken zu allen Zeiten nur ein Ziel, eine Fülle, einen Inhalt haben, ihn den Vater aller Geister. Ihr Lieben, das ist ein gewaltiges Ziel und ich wende mich dagegen, dass das ein Ruhekissen sein soll. Nun habe ich nichts gegen Ruhekissen. Ein Ruhekissen am rechten Ort zur rechten Zeit ist doch was Schönes, brauchen wir alle. Aber gemeint ist ja, diese Lehre macht die Leute faul. Die dienen nicht mehr, die arbeiten nicht mehr. Ich meine, aus 1. Korinther 15, 28 haben wir das Gegenteil herauszufolgern, nämlich höchster Ansporn zum Dienst, denn es gibt viel zu tun. Wie viel Arbeit hat der Heilige Geist? Und da beklagen wir uns noch über die vielen Arbeitslosen. Wir können ja doch mal Mitarbeiter Gottes werden. Aber das nebenbei. Ich weiß, das sind zwei verschiedene Ebenen natürlich. Aber im Dienste Gottes kann jeder gebraucht werden. Da gibt es viel zu tun. Der Heilige Geist hat viel zu tun, um mich voll zurechtzubringen, um dich, um uns alle hier voll zurechtzubringen, Zurechtbringung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Und der Heilige Geist hat viel zu tun, bis Israel zurechtgebracht ist, bis Israel so ist, wie er es als Völkermissionar ein Licht für die Heiden haben will. Und er hat viel zu tun, bis die Schöpfung, bis die Engelwelt, bis alle Verlorenen, die Totenwelt, alles aus den Kerkern herausgeführt ist und erneuert ist. Das ist viel Arbeit. Und da braucht Gott Mitarbeiter. Und von uns erwartet er heute, was erwartet er heute von uns? Im Kleinen treu. Im Kleinen treu. Wer im Kleinen treu ist, den will er über viel setzen. Vielleicht haben Sie ja das Gedicht von Adolf Heller im letzten Heft beachtet, was vorne steht, wo Adolf Heller zum Ausdruck bringt, tu, was dir heute vor die Füße gelegt wird oder vor die Hände kommt. Du kannst jetzt nicht das All erneuern, sondern du kannst heute das tun, was Gott dir heute als Arbeit und Aufgabe gibt. Und da kann eine kleine Ermunterung, eine kleine Hilfe schon ein Schritt in die richtige Richtung sein, ein kleiner Gehorsam, ein Sieg über uns selber, ein Sterben des alten Menschen, eine Neuwerdung, das sind Schritte in die richtige Richtung hin zu dem großen Ziel, was Äonen, Äonen erfordert, dass Gott sei alles in allen. Erstmal geht es darum, dass er alles sei in seiner Gemeinde. Heute bei uns Christus, alles und in allen, das sagt ja Paulus auch im Kolosserbrief einmal. Der Herr segne auch dieses sein Wort, dass wir gerne dienen, dass wir uns gerne zurechtbringen lassen und dass wir froh werden über die großen Ziele Gottes. Amen.
Johann Albrecht Bengel hat einmal so gesagt, im Blick auf das, was auch wir heute Morgen gehört haben, das Hauptgeschäft Gottes an der Menschheit sei die Vergebung. Darum kam Jesus. Und ich möchte hinzufügen, das, was Johannes sagt, es ist nicht nur die Vergebung, sondern er ist die Sühnung für unsere Sünden, das heißt die Wiedergutmachung. Damit ist die Heilung gegeben. Das sind biblische Ermunterungen, die uns begegnet sind. Diese 10 Punkte, die unser Bruder gestern Abend und heute Morgen uns vor die Augen gestellt hat. 2x5 Punkte. Biblische Ermunterungen. Möchten Sie mit uns gehen und uns zur Tröstung werden. Als geschichtliche Grundlage sind die Taten unseres großen Gottes. Ich darf zum Abschluss noch aus einem Gedicht von Heinz Schumacher die 2 letzten Strophen uns lesen, die mit einklingen in das, was wir gehört haben. Auf, denn der Tag wird kommen, auf, denn es dämmert schon, bald schauen alle Frommen Jesus auf dem Thron. Dann beginnt frohes Wirken weit in der Völkerwelt. Auf, denn schon bald wird kommen aller Völker Held. Auf, denn der Tag wird kommen, auf, bald kommt Christi Tag. Dann sind auch wir entnommen, Kampf und Not und Plag. Wirke drum froh, Gemeinde, bis auch dein Tag anbricht, der dich dem Herrn vereinte, dich erhob ins Licht. Und wie endet unsere Bibel? Bruder Schumacher erwähnte es gestern Abend. Ich hatte noch darauf gewartet, dass du es heute Morgen noch bringen würdest. Das letzte Wort der Bibel. Ich darf es euch noch lesen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Und das wünsche ich Ihnen auch nach dieser Stunde. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen, mit uns allen. Amen. Wer betet noch mit uns? möchte noch erwähnen, dass wir als nächsten Bruder Karl Heinemann erwarten, und zwar am 6. und am 7. November. 6. 7. November, Karl Heinemann. Das ist dann der letzte Dienst in diesem Jahr, bevor wir zum Jahresabschluss noch einmal zusammenkommen werden. Ja, nun bleibt sonst nichts übrig, als noch herzlich zu danken. Danken unserem Bruder, dass er uns diese Dienste immer wieder tut und auch jetzt getan hat. Und es kam ja im Gebet schon zum Ausdruck, dass Gottes Segen mit dir sein möge, auch für all deine Arbeit der Gemeinde, in der Gemeinde, für deine Verkündigung und für deine schriftlichen Dienste. Möge dir Gott Gnade und Segen geben. Ja, und das wünsche ich euch allen, Gottes Gnade und Segen. Und damit schließen wir diese Morgenversammlung, dem Herrn befohlen.